Hallo, hallo an alle, die da sind heute. Wir machen ein kleines Interview für euch. Und zwar geht es um das Thema Burnout. Ich hatte diese Woche schon ein paar Videos dazu veröffentlicht. Wir haben das an einigen Stellen schon mal thematisiert. Und ich freue mich sehr, heute mal mit Sonja zu sprechen. Sonja hat selber die Erfahrung sammeln dürfen und lässt uns mal hinter die Kulissen blicken, was das eigentlich genau heißt. Also nicht ein Burnout zu haben, nicht falsch verstehen, sondern auch, wie geht der Weg eigentlich zurück und wie genau fühlt sich das an und wie genau kann ich das eigentlich anstellen? Vor allem, wenn wir halt voll in der Verantwortung stehen mit Familie und Co., weil das ist nochmal was anderes. Wir haben eigentlich nicht den Raum, uns 4 Wochen ins Bett zu legen und zu hoffen, dass es vorbeigeht, sondern Party geht ja weiter. Und wie genau man das hinkriegen kann, also ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wunder, wunderbar. Danke, dass du auch den Mut hast, das zu erzählen, weil ich weiß, da viele sich da so ein bisschen sträuben und das auch nicht so richtig erzählen wollen, beziehungsweise das dann so, ich finde, das kennst du wahrscheinlich auch, dass man das so, naja, man handelt das so in 2 Sätzen ab und gut ist, ne? Wenn man das nicht erzählen möchte. Von der Warte her freue ich mich sehr, dass du zu Gast bist heute bei Burnout und der Weg zurück. Das ist so ein kleines Special. Und genau, dann würde ich dir kurz das Wort übergeben. Am besten ist, du stellst dich mal kurz einmal vor, sagst mal, wer du bist und was du magst. Und dann steigen wir ein.
Ja, genau. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich bin Sonja Murach. Ich bin Tagesmutter und Familiencoach und habe inzwischen 2 Töchter. Und während dieser ganzen Zeit, wo ich Mutter geworden bin und auch vorher, war ich eben selbstständig. Erst als Tagesmutter, inzwischen auch als Coach und hatte damals noch eine toxische Beziehung. Und dieses Ganze alles zusammen führte dazu, dass ich kurz vorm Burnout stand. Und zwar im Herbst 2019. Da habe ich das so realisiert. Weil vielleicht kennt ihr das auch. Man merkt ja gar nicht, wie man in Burnout reinrutscht. Man funktioniert ja erstmal eine ganze Weile und man realisiert das gar nicht so richtig. Also in erster Linie habe ich das gemerkt, weil mir andere gesagt haben: Sonja, du siehst so müde aus, du wirkst irgendwie unkonzentriert. Und ich selber habe das noch gar nicht realisiert. Ich habe halt einfach funktioniert. Meine Tochter war damals fast 1,5. Ich habe Vollzeit gestillt. Ich war als Tagesmutter wieder tätig, nachdem ich eben eine kurze Zeit Mutterschutz genommen hatte und war wieder dabei, meine Offline-Coachings aufzubauen, also die Präsentkurse. Ich habe damals Mutter-Kind-Kurse gegeben im Bereich Kommunikation, Beziehung, Gefühle, Kindergebärden, so dieses ganze Kommunikationspaket. Und war sogar dann schon in Kontakt mit dem Kindergarten, um selbst Pädagogen da weiterzubilden in dem Bereich. Und wie gesagt, dabei noch eine toxische Beziehung, die ich damals hatte. Das heißt, immer wieder jeden Tag stundenlange Diskussion mit meinem Partner damals. Und das alles zusammen wurde wirklich zu viel, ne? Ich konnte irgendwann nicht mehr und habe dann auch gemerkt, wie ich selber immer unleidlicher wurde, gestresster, sehr schnell aus der Haut gefahren bin. So die typischen Symptome, die man merkt. Und dann habe ich noch meinem Schwager zugesagt. Die waren Schausteller damals auf Mittelaltermärkten, mein Schwager und seine Frau, und auf Weihnachtsmärkten und wollten in der Weihnachtszeit eben wieder auf einen Markt gehen. Hatten 3 Söhne, also haben immer noch 3 Söhne, und die sollten in dieser Zeit bei mir wohnen. Das heißt, in diesem Zustand sollte ich spontan von der Einfachmama zur Vierfachmama werden mit 4 sehr lebendigen Kindern. Ich habe früher schon mit meinen Neffen zusammen im Haushalt gewohnt. Ich kannte das also und habe mir gedacht, nee, das geht nicht. Da brauche ich jetzt sofort etwas, was mir auch jetzt sofort hilft, dass ich da irgendwie rauskomme, dass ich wieder zu mir komme. Denn ansonsten bin ich ja jetzt die nächsten 4 Wochen eine Mama, die ganze Zeit nur die Kinder anschreit und anbrüllt. Und das wollte ich auf gar keinen Fall sein. Ich wollte eine harmonische Weihnachtszeit mit allen 4 Kindern verbringen. Und ja, genau, habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wie ich dann schnell wieder rauskomme, zumindest so weit, dass ich eben nicht nur funktionierte, sondern mich wieder wohlfühlte und auch wieder eine Mama sein konnte, mit der ich mich wohlfühlte.
Ja. Ich bin gespannt, wenn du das so erzählst, deswegen, also ich nur zum Verständnis, weil ich will natürlich, dass wir, ne, also ein Burnout ist per se ja irgendwie gesellschaftlich super etabliert. Das hört sich nach einer großartigen Leistung an, per se, okay, das ist aber medizinisch betrachtet, das ist eine depressive Verstimmung. So, also, ne, oder eine depressive Phase, sagen wir so, ne, die an Leute halt körperlich einschränkt und so weiter. Also die lebenseinschränkend ist, die also über die bekannt, ich glaube, bekannte schlechte Laune ist was, ich glaube, das ist sowieso erst zulässig, wenn das länger als 14 Tage am Stück bleibt. Alles davor ist unbedenklich. Und die Frage ist, also weil du gesagt hast, ich konnte das dann noch, also musstest du in irgendeiner Form in Behandlung oder hast du, also, oder hast du das für dich alleine lösen können? Weil das wäre eigentlich ein harter Indikator dafür, dass es eigentlich noch gar kein Burnout war, sondern dass du da sehr in der Nähe warst, das glaube ich sofort. Aber
Ja.
weißt du, wie ich meine? Also, weil der Punkt ist, wir müssen schon gucken, dass wir den Leuten, die tatsächlich ein
Ja.
Dreivierteljahr zu tun haben damit, dass wir denen jetzt nicht Unrecht tun, indem wir super intransparent sagen, nee, ist nicht schlimm, da musst du dich halt hinsetzen, musst eine ordentliche
Nee.
Mobilitätshilfe machen und ein
Nee.
bisschen meditieren, dann geht's wieder. So, weißt du, wie ich meine? Das wäre halt super unfair. Von der Warte her, kannst du das nochmal kurz abreißen, genau, in welchem Zustand das war und was du gemacht hast?
Ja, also ich war jetzt nicht in ärztlicher oder psychologischer Behandlung, aber ich habe mir Heilhelfer im energetischen Bereich gesucht. Da hatte ich auf jeden Fall eine Begleitung. Zum Beispiel in der Kraniosakralbehandlung habe ich gehabt. Das ist was Energetisches, was sehr gut für mich funktioniert hat. Vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, hätte ich damals noch psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Aber dadurch, dass es so dringend war, wusste ich gar nicht, wie ich das noch in meinen Terminkalender irgendwie unterkriegen wollte. Weil man kriegt ja gar nicht so schnell einen Termin. Und wie vor der
das sind ja zwei Parameter. Das eine ist dein Terminkalender und das andere ist der Terminkalender des anderen. Also
richtig, genau. Da hat man ja Wartezeiten von einem halben Jahr mindestens häufig, ne? Oder mehr. Und von daher habe ich das schon alleine gelöst, aber mit Fachkundigen an meiner Seite, sag ich es mal so. Es ist nicht so, dass ich empfehle, zieh das komplett alleine durch. Das funktioniert meistens nicht. Also es ist schon sinnvoll, da Fachpersonen an der Hand zu haben. Ob das jetzt wirklich Psychologen sind, ja, wenn man eben den Termin kriegt. Nur ich bin jemand, ich warte nicht darauf, dass die Hilfe zu mir kommt. Ich suche mir selber Hilfe. Und das habe ich da eben auch gemacht, ja.
Okay, aber was denkst du, was sind so die ernsthaften Indikatoren, wo du sagst, ich habe letztens einen schönen Podcast gehört, wo auch ein Psychologe erklärt hat, dass man die Leute, wenn man sie danach fragt, wenn man dieses über die Grenze gehen, wenn wir das jetzt mal sinnbildlich als rote Linie bezeichnen, dann können Menschen das sehr, sehr gut rekapitulieren, auch über vor 10 Jahren. Also angefangen von vor 10 Minuten bis hin vor 10 Tagen, vor 10 Monaten und vor 10 Jahren können Menschen sehr schnell auch Situationen rekapitulieren, wo sie über die rote Linie gegangen sind. Was natürlich impliziert, dass ein Burnout ist auch ein Ergebnis von viel Arbeit, ne? Also im Sinne von lange. Ja. Und kannst du das für dich auch festlegen, dass du sagst, so krass, da hätte ich einfach besser aufpassen müssen?
Ja, ich habe definitiv zu viel gemacht dafür, dass meine Tochter noch so klein war, ich eben den Stress in der Beziehung obendrauf hatte und dann dabei war, noch beruflich was Neues wieder anzufangen. Ich hatte ja schon, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 5 Monate, also im Sommer ungefähr, hatte ich wieder angefangen mit der Tagespflege. Da war meine Kleine gerade 1 Jahr alt. Also bei ihr, die war unter 1 Jahr alt und wollte dann eben im Coaching-Bereich auch schon wieder weitermachen mit meinen Eltern-Kind-Kursen. Das war auf jeden Fall zu viel, ja.
Mhm. Und glaubst du denn, dass gerade, also ich finde gerade unter Selbstständigen ist ja dieses, ich mache da mal was Neues, ist ja ganz oft auch eine Flucht vor dem, was wir vor der Nase haben eigentlich. Und nur weil wir haben halt die Freiheit, was Neues zu machen, wenn wir wollen, dass das ganz oft das Ergebnis ist. Dass du denkst so, na, eigentlich hätten wir auch was nicht, also wir hätten nichts Neues machen müssen per se.
Persönlichkeitstechnisch nicht. Das wäre definitiv sinnvoller gewesen, bei sich selbst anzufangen. Das ist das, was ich hinterher gemacht habe, eben erstmal auf mich zu schauen. Finanziell ist das häufig der andere Punkt. Das ist das, was viele antreibt und mich damals auch angetrieben hat, dass ich gesagt habe, hier so mit meiner Kleinen und Tagesmutter, das Einkommen ist halt irgendwann gedeckelt, weil ich nicht Vollzeit arbeiten wollte. Mhm. Und da ist im Coaching-Bereich eben noch mehr möglich. Zumindest war das damals so meine Überlegung gewesen. Und ich hätte das auch so durchgezogen, selbst mit all diesen Symptomen in Richtung Burnout, die ich hatte, wäre danach nicht der Lockdown gekommen im 2020 im Frühjahr. Ja. Sodass ich praktisch meine Präsenzkurse ja dann sofort weg waren und ich gezwungen war, was von zu Hause aus zu machen. Ich hatte da schon zum Jahreswechsel mit der Tagespflege erstmal aufgehört, weil die Tageskinder sowieso dann in den Kindergarten gekommen waren, wo ich dann gesagt habe, gut, ich warte jetzt erstmal, bis ich wieder neue Tageskinder aufnehme. Was dann aber auch direkt wieder mit reinspielte, finanziell. Ne? Von daher sollte dann im Coaching-Bereich was kommen, um das eben wieder auffangen zu können. Mhm. Um da eben weiterzumachen. Sodass der Gedanke, wirklich bei mir zu sein und für mich was in die Lösung zu finden, um vollständig aus dem Burnout rauszukommen und nicht nur eine Symptombehandlung zu machen in dieser Zeit, wo ich meine Neffen zusätzlich bei mir habe, das kam erst im 9. Jahr. Also diese erste Zeit, wo ich das zwar realisierte, aber in dieser Not mich befand, das war wirklich reine Symptombehandlung. Das war noch nicht, um aus dem Burnout rauszukommen, in die Lösung zu kommen, da wo eben auch die Psychologen bei helfen.
Ja, ja, okay, aber das sind ja, du kannst ja, brauchst ja keine, also du kannst ja nicht an die Wurzel, wenn du die Symptome nicht im Griff hast. Das ist so, man sagt auch, wenn du mal Rückenschmerzen hast, weil du zu wenig Sport machst, dann fängst du an dem Tag, an dem du Rückenschmerzen hast, ja safe nicht mit Sport an, sondern dann muss man erst mal gucken, dass man die Rückenschmerzen im Griff kriegt und dann heißt es Sport machen und nicht andersrum. Also das muss man ja schon irgendwie noch zusammenkriegen. Ich finde es spannend, weil oftmals, gerade wenn wir über diese Burnout-Problematik sprechen, natürlich, wie soll ich sagen, die Menschen das für gewöhnlich auch so ein bisschen kommen sehen, dass die da irgendwie ja eine gewisse wie soll ich sagen, eine gewisse Ausrichtung irgendwie mitbringen, dass sie vielleicht ein bisschen eher getroffen werden als andere. Hast du das für dich auch so feststellen können, dass du denkst, so, ich habe so ein paar Treiber, Glaubenssätze, nenn sie wie du willst, die einfach wirklich schlechte Vorzeichen sind, wenn es darum geht, Burnout-Prävention zu betreiben?
Damals nicht, habe ich absolut nicht realisiert. Inzwischen ja. Inzwischen weiß ich das und merke das und gehe da auch anders mit um.
Was genau hast du identifiziert und was machst du jetzt anders?
Wie ich das identifiziert habe?
Na, also zum einen genau, was genau du identifiziert hast überhaupt. Also, weil das ist ja dieses jetzt, heute weiß ich das, denn ja, was denn genau? Also, was weißt du denn jetzt? So, also heute, ne, jetzt habe ich das identifiziert und jetzt mache ich das anders. Also Frage, was hast du identifiziert und was machst du jetzt anders? Weil sonst, die Zuschauer können dem nicht folgen.
Ja, das Erste, was ich identifiziert habe, war mein Helfersyndrom. Dass ich immer gerne anderen helfe, aber zu wenig auf mich selber achte.
Und du dir selber halt nicht hilfst.
Ganz genau, ich mir selber nicht helfen, richtig. Super anderen helfen, das ist ganz toll, aber eben sich selber nicht helfen und das auf verschiedenen Ebenen, im privaten Bereich, bei Freunden, im beruflichen Bereich und das summiert sich ja. Und das ist etwas, was ich heutzutage anders mache. Habe ich auch erst nach einer sehr einschneidenden Erlebnis, Erfahrung, wie soll ich das sagen, habe ich das erst realisiert, dass ich selber darauf zusteuere, weil einer Bekannten von mir das passiert ist und das einen sehr, sehr bösen Ausgang genommen hat. Und da habe ich bei mir gemerkt, okay, das geht gar nicht weiter so, dass ich so.
Okay, was genau ist das passiert?
Sehr schweres Thema für mich, da rede ich immer noch nicht gern drüber. Es ist Anfang 2020 meine beste Freundin gestorben, weil sie gar nicht auf sich geachtet hat und sämtliche Krankheitssymptome ignoriert hat und sogar vor ihrer Familie versteckt hat, weil sie es nicht wahrhaben wollte. Ja, und das war sehr hart. Und das war etwas, wo ich dann wirklich aufgewacht bin und gesagt habe, okay, das geht gar nicht, weil sie hat damals auch ihr Kind, immer alles für ihr Kind getan, wollte das vor allem Schlechtem schützen, wie wir Mamas das nun mal machen wollen. Und im Endeffekt war das so, dass ihr Kind erst erfahren hat, woran sie gestorben ist auf der Trauerfeier. So sehr hat sie ihn beschützt.
Es ist schlimm, wenn ich jetzt frage, was genau sie hatte, weil ich denke mir so, was gibt es für Krankheiten, die das hergeben? Also die auch machen, dass du das so lange verstecken kannst, weißt du, ich meine, ich finde es so cool. Es ist so kurios, wie Menschen sagen, ich war im Krankenhaus, weil ich dachte, ich habe Bauchschmerzen und dann habe ich ein Kind bekommen. Wo ich denke, das ist so
cool.
Also ich denke so, hä? Dass das auch sonst keiner mitgekriegt hat, ist ja auch so ein Ding.
Sie hatte Gebärmutterhalskrebs. Das ist etwas, was behandelbar ist, wenn man zum Arzt geht, woran man heutzutage in Deutschland nicht sterben braucht. Und sie hat sich eindeutig nicht behandeln lassen. Ich kann nicht sagen, wie weit sie beim Arzt war.
Ja, aber das heißt, du wusstest auch gar nicht, ob sie überhaupt wusste, was sie hat.
Ja, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwas gemerkt hat. Ich meine, ihr ging es ja nicht gut. Mhm. Sie ist von heute auf morgen umgekickt, war auf der Intensivstation und dann hieß es, werden bald sterben. Also da war ja ein Prozess. Ja, und für mich war es halt sehr plötzlich, weil...
Ja.
Ich sage, sie hat auch ganz bewusst den Kontakt zu mir vermieden, weil sie gewusst hat, ich hätte sie zu den Ärzten geschliffen, also als beste Freundin.
Na, du wärst ihr wahrscheinlich nicht auf den Leim gegangen. Das ist der Punkt. Das ist einfach nicht geglaubt.
Richtig. Na, das ist was anderes als der Ehemann oder das Kind. Ne? Die kriegen das dann nicht so mit, die wollen das nicht so sehen. Da war ich in einer anderen Position. Und ich glaube, sie hat den Kontakt zu mir vermieden.
Ja, krass, aber auf der anderen Seite trifft auch jeder seine Entscheidungen. Ne? Also so bitter, wie das ist natürlich, aber jeder ist halt Herr seiner eigenen Entscheidungen. Das ist so.
Auf jeden Fall.
Ich finde das eigentlich, also ich finde das auf der einen Seite, wenn man so ausgeliefert ist, jetzt wie in deinem Fall, wo du sagst, okay, aber ich stehe da jetzt daneben und krieg halt, ne, stehe halt vor vollendeten Tatsachen so ungefähr, dann ist das irgendwie bitter. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine sehr kraftvolle Position, halt das auch zu begreifen, ne? Dass du sagst, so, es ist meine Entscheidung, was sich hier abspielt und was nicht.
Das hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich das akzeptieren konnte. Ich war am Anfang super wütend auf sie, dass sie das eben für sich so entschieden hat. Und ich hadere damit zum Stück auch heute noch, dass sie das so entschieden hat für sich. Aber ich muss damit leben.
Ja, das ist halt immer so, ne? Wenn einer übrig bleibt, dann muss damit auf jeden Fall weiterleben. Also das ist so, da kann man jetzt viel rumstreiten. Also ich finde ja Gespräche auch so Trauerfeiern, das ist manchmal auch an Slapstick auch nicht so. Also nicht zu unterschätzen auf jeden Fall am Unterhaltungswert. Aber sag mal, konntest du das dann für dich mit rübernehmen? Ja.
Ja, also das war der Punkt, wie gesagt, ich habe das bei mir ja realisiert, dass ich auf einen Burnout wirklich zusteuere, wie gesagt, Ende 2019. Im Januar 2020 war meine Freundin gestorben und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist auch nicht nur Symptombehandlung, jetzt muss ich was bei mir machen und auch an die Glaubenssätze drangehen, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Und ich kann jetzt nicht sagen, abgesehen von dem Glaubenssatz mit dem Helfersyndrom, dass es der eine Glaubenssatz war. Ich habe dann eben mit einem Programm gearbeitet, wo es wirklich ums Unterbewusstsein geht, wirklich in diese tiefen Glaubenssätze aus der Kindheit, die umzuwandeln. Und ich glaube, da waren einige. Dass ich so nicht sagen könnte, der eine Glaubenssatz war das jetzt, der mich so darauf reingesteuert hat, das waren einige.
Ja. Ich bin eher entspannt, wenn man tatsächlich sich mit dem, also mit seinen Glaubenssystemen ja am Ende befasst, dann ist das so ein bisschen wie so eine Hydra, okay? Also das eine, wenn du das eine gepickst hast, dann erscheinen einfach 5 neue. Und wenn du halt wieder ein Jahr wartest, dann kommen auch alte nochmal wieder. Also es ist ein bisschen, als hätte man eine Horde Freunde dabei und manche von denen wissen sich zu benehmen und andere eben nicht. Also seitdem ich das auf dieser Basis mir betrachte, fällt mir das auf jeden Fall leichter, weil zumindest der Druck weg ist, dass ich das irgendwie alles lösen müsste, dass ich das auflösen müsste, dass ich das loswerden muss, weil das sonst nicht klappen kann. Und also ne, das finde ich auch, also ist auch eine komische Nachricht da dran, so, wo du denkst, so, ja, aber niemand braucht ja jetzt so eine To-Do-Liste an Dingen, die wir unbedingt bearbeiten müssen, weil es hier sonst nicht weitergeht. Also das ist auch eine eigene Herausforderung, wenn es darum geht, über Glaubenssätze zu sprechen, ja, und da einzutauchen und eben wirklich, ja, sich nicht von Neuem anzufangen zu schämen wegen Dingen, die man gar nicht wusste vorher, so. Was denkst du, was war der größte Ankerpunkt, wo du sagst, so da habe ich gemerkt, okay, jetzt geht es mir wirklich besser?
Als ich die Beziehung zu meinem Partner änderte, als ich da wirklich merkte, okay, das sehr Hilfreiche war, dass mein Partner auch das Programm gemacht hat. Nicht, weil er im Burnout war, sondern weil er unsere Beziehung retten wollte oder wieder aufbauen wollte, die damals so zerstört war. Und da wir beide eben an diesen Glaubenssätzen gearbeitet haben, hat es auch in der Partnerschaft wieder funktioniert. Und das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, hey, wir können wieder miteinander reden. Das sind keine endlosen Diskussionen. Wir kommen wieder zu einem Ziel. Wir können auch wieder als Eltern gemeinsam agieren. Und das hat sich dann auf die anderen Lebensbereiche mit ausgewirkt. Aber das war das Erste, wo ich es so richtig gemerkt habe.
Ja, okay. Was bedeutete das im Alltag?
Im Alltag, dass ich wesentlich gelassener bin, dass ich eben nicht mehr so leicht ausflippe, dass auch gesundheitlich es mir viel besser geht. Ich hatte zum Beispiel ziemlich häufig Migräneattacken wegen dem ganzen Stress und Schlaflosigkeit und all solche Sachen. Auch mein Schlaf an sich hat sich verbessert, dass ich eben nicht mehr mit einem Gedankenkarussell nachts aufgewacht bin oder abends nicht einschlafen konnte. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Meine Verdauung hat sich sogar geändert durch alles, was ich gemacht habe. Man merkt das richtig, weil ich habe es gemerkt, dass ich alles Mögliche in mich reingefressen habe und runtergeschluckt habe. Und das hat sich natürlich auf die Verdauung ausgewirkt und auch das hat sich gebessert. Also im körperlichen Bereich, insbesondere mit der Verdauung, keine Migräne mehr, viel besserer Schlaf. Und im sozialen Bereich eben, dass es weniger Streit gab, generell in meinem Umfeld war harmonischer, lösungsorientierter vor allem auch, wenn wir Probleme hatten.
Okay. Das ist natürlich eine schöne Aussicht, so, ne? Das ist halt, aber man merkt schon, ne, das ist so ein bisschen, wir fahren alle Auto, manche mit 60 km/h, andere mit 160 km/h. Das ist aber auch der einzige Unterschied, weil ich gesehen. Und es ist natürlich schön, wenn man sieht, dass es auch eine Möglichkeit gibt, wieder zurück auf die Straße zu kommen, einfach, ne? Wenn man das Gefühl hat, das ist mir hier irgendwie entglitten. Also ich mag dieses Bild irgendwie zu sagen, weil man, auch wenn wir das nicht kennen, ein Auto fährt auch auf dem Acker, okay? Das ist nicht besonders komfortabel, aber es fährt. Also, ne, und das ist eine coole Vorstellung. Es ist natürlich was anderes, als eben entspannt mit 160 auf einer voll perfekt asphaltierten Autobahn zu fahren, wo keine anderen Verkehrsteilnehmer sind. Das fühlt sich anders an. Und beides ist die gleiche Geschwindigkeit, gleiches Kfz. So, ich mag dieses Bild irgendwie gerne. Und wenn du jetzt zurückgucken müsstest, also letzte Frage, um das abzuschließen, wenn jemand sich jetzt dabei erwischt und sagt so, oh Gott, ey, ich meine, wir gehen auf Weihnachten zu, ganz ehrlich, es ist den ganzen Tag dunkel, alles ist nur müde. Ich glaube, es wird überproportional viel gebrüllt gerade zu Hause, weil alle diese Jahreswechselanpassung auch haben. Ich weiß nicht, umso älter ich werde, umso mehr macht mir das jedes Jahr zu schaffen, dass es irgendwie gefühlt von heute auf morgen nur noch dunkel ist. So. Und was ist so ein Tipp, wo du sagst, so, damit könnt ihr auf jeden Fall beginnen? Also wenn du merkst, auch wenn, also es gibt, weil ich bin mir sicher, dass Frauen das auch im Gefühl haben, ob sie Gefahr laufen, dass das passiert oder nicht. Also ich glaube auch, dass das sehr viel präsenter ist in den Köpfen, als wir uns selber vorstellen. Und was ist so ein erster Schritt, wo du sagst, so, wenn ich so rumgucke, das hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand rät, in einfach ein halbes Jahr bevor das alles so krass eskaliert ist.
Ja, mir fallen da mehrere Ansätze ein. Also wichtig ist jemand, mit dem man wirklich reden kann, offen reden kann, ohne das Gefühl zu haben, ich kotze mich hier nur aus oder ich heule mich nur aus, weil man nur dann auch das Feedback bekommt, wie es einem geht, weil selber realisiert man es häufig nicht. Also jemanden zum Reden ist schon super wichtig. Das hatte ich auch nicht unbedingt. Also das ist super wichtig. Jemand Professionelles, wenn man dann einen kompetenten Arzt oder Ärztin hat, das hilft auf jeden Fall auch, weil die sind dann auch noch ausgebildet, um da die passenden nächsten Schritte zu gehen. Abgesehen davon hilft nur Pausen machen, in die Natur gehen, auch bei grauem Wetter. Und eben wirklich auf sich schauen, dass man die Pausen macht, egal wie stressig der Alltag ist. Das ist erstmal so das Wichtigste.
Wie hast du das jetzt installiert? Also in deinem Alltag, ich meine, du bist ja immer noch selbstständig, ne? Also ja. Du hast immer noch Kinder und du bist immer noch ein Mann und immer noch einen Haushalt. Also wie hast du das für dich jetzt installiert?
Unter der Woche sehr schwer. Da sind mein Mann und ich sehr am Struggeln, weil wir beide selbstständig sind und praktisch zeitlich gegengleich arbeiten. Dass wir aber schon darauf achten, dass jeder so wenigstens mal seine 10 bis 15 Minuten am Tag hat, wo er durchatmen kann, dass wir da gegenseitig auch die Kinder uns jeweils abnehmen und ansonsten an den freien Tagen wirklich Zeit für sich nehmen. Mal eine Stunde, ob das jetzt der Spaziergang ist, die Badewanne, die Audio mit den guten Affirmationen, irgendwie sowas, dass das wirklich dazugehört. Das ist ein fester Termin, der gehört mit dazu. Bewegung auch im Übrigen, fester Termin, der gehört dazu, wie ansonsten Termin mit meinen Kunden. Oder die Tagesbücher.
Ja, total. Das finde ich auch super. Also das hat bei mir auch nochmal richtig am Energielevel ordentlich gedreht. Als das reinkam, zu sagen, so okay, ich plane jetzt erst alle meine Termine, also das ist für alle, jetzt mal gehen wir aufs neue Jahr, ne? Also alle, die ihre Termine und sich überlegen, okay, nächstes Jahr muss was anders werden. Breaking News. Also am besten ist, du planst als erstes alle Termine, die für dein Wohlbefinden, damit meine ich nicht chillen oder schimmeln oder sonst irgendwas, sondern das, was du brauchst, damit es dir gut geht. Bei mir ist das, ich kriege zum Beispiel regelmäßig einen Föhn relativ schnell, wenn ich nur noch komische Sachen über den Tag esse, weil ich keine Zeit habe, mir was Richtiges zu essen zu machen. Das ist so ein Punkt, ne, wo ich da kriege, das dauert gar nicht lange und ich finde es super ätzend. Dann kommt Sport definitiv dazu, auch morgens so diese Stunde in Ruhe und ob ich am Wochenende arbeiten muss oder nicht. Das sind also Punkte, wo ich wirklich sage, schwierig. Also, und das ist so, das macht total Sinn. Und das Kuriose ist, dass es eben überhaupt keinen negativen Impact hat auf die Selbstständigkeit. Im Gegenteil, sondern dir geht es einfach viel besser, du bist viel kraftvoller und du schaffst deine Sachen auch in weniger Zeit, einfach weil es dir besser geht. Und das ist so ein, wenn man das einmal raus hat, zu sagen, ich schreibe jetzt erstmal meine Termine in den Kalender und den Rest bauen wir drumrum. Das ist für alle, die voll selbstständig sind, ganz klare Empfehlung, weil ich sage, sonst habt ihr keine Freizeit und ihr habt kein Leben mehr. Ganz klar. Ja. Oder also was auch sein kann, ist, dass ihr schwierige Produkte habt, die das ein bisschen unmöglich machen. Ja. Das kann auch sein.
Dann ist aber zu überlegen, ob man das so weitermachen möchte.
Ja, genau. Also ne, das haben wir ja auch gemacht. Ich sage, wenn du dich voll ausgebucht durchrechnest, reicht das Geld. Ja. Und wenn dann die Antwort nein ist, dann hast du ja ein Produktproblem. Also dann ist ja auch völlig klar, dass du kein Leben mehr hast. So. Und das muss man natürlich auch nochmal prüfen. Aber das am Rande, wir wollten jetzt nicht über Business reden. Von der Warte. Aber ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung erstmal. Also für alle, die damit Herausforderungen haben, mit der Balance, will ich mal sagen, die sind sehr, sehr gut bei Sonja aufgehoben. Wir werden euch mal die Kontaktdaten in die Shownotes packen. Und wer Probleme auf dieser Produktebene hat, der ist bei mir ganz gut aufgehoben, weil das ist was ich richtig gut kann. Und in diesem Sinne würde ich den Call jetzt auch schließen. Ich bedanke mich sehr für diesen, tatsächlich für diesen Einblick auch, das mal von persönlicher Seite zu beleuchten, wie so der Werdegang ist und was man dann machen kann. Und genau, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und lass dir gut gehen, Sonja. Danke.